Schneiden, Mischen, Mastern – etablierte Audioschnittprogramme im Test. Ein wichtiger Aspekt zur Sicherstellung von Arbeitsplätzen von Menschen mit Behinderungen ist die Barrierefreiheit der Anwendungssoftware, die in ihrem Arbeitsalltag Verwendung findet. Das Projekt BIT Inklusiv setzt sich mit der Etablierung von Kompetenzstellen und Zentren für den Transfer von Fachwissen im Bereich barrierefreier IT ein. So vermittelt das Projekt im Hessischen und Norddeutschen Rundfunk IT-Expertenwissen. In diesem Zusammenhang testete der Kirchenmusiker, Musiklehrer und Betreiber eines kleinen kommerziellen Tonstudios Michael Kuhmann als freier Mitarbeiter des Projektes verschiedene Audioschnittprogramme auf ihre barrierefreie Bedienbarkeit im Produktionsprozess. Im folgenden Interview stellt er seine Ergebnisse vor und verdeutlicht, worauf bei der Nutzung dieser Anwendungssoftware geachtet werden muss. Herr Kuhlmann, was sind Ihre persönlichen Berührungspunkte mit Audioschnittprogrammen?
Ja, ursprünglich bin ich ja Kirchenmusiker. Computertechnik und die Realisierung von Arbeitsabläufen am Computer war schon immer mein Hobby. Und wie es für Musiker ja vielleicht auch denkbar ist oder vorstellbar ist, ist natürlich ein Musiker dann, wenn er sich technisch interessiert, auch daran interessiert, was denn an Technik nötig ist, um Musik zum guten Ton zu verhelfen. Und da ging dann das Interesse relativ schnell in Richtung Audiosoftware. Ich habe dann zuerst mich selber aufgenommen, habe dann auch das eine oder andere Konzert von Außenstehenden, also von Gästen bei mir in meiner örtlichen Kirchengemeinde aufgenommen, auch die ein oder andere CD gemacht. Also jetzt nicht eine CD, die wirklich im Handel ist, aber es ist ja mittlerweile dadurch, dass Studiotechnik schön günstig ist, sehr niederschwellig eben auch von Konzerten als Erinnerung für die Sänger CDs zu produzieren. Und dazu brauchte ich eben entsprechende Software, um das so zu verwirklichen, dass es technisch auch wirklich meinen Vorstellungen entsprach. Ja, und da auf die Art und Weise bin ich eben an Audiosoftware gekommen und habe relativ schnell gemerkt, was geht und was nicht geht. Und so ist der Berührungspunkt entstanden.
Im Rahmen von BIT Inklusiv haben Sie verschiedene Programme auf barrierefreie Bedienbarkeit getestet. Was war das Ziel Ihrer Umfrage?
Das Ziel war erstmal natürlich blinden und sehbehinderten Menschen eine Möglichkeit zu bieten, im Pro-Audio-Bereich zu arbeiten. Dieser Bereich ist ja für unseren Personenkreis bislang oder war, es hat sich mittlerweile geändert, bislang relativ wenig erschlossen, was zum großen Teil daran lag, dass die Programme einfach nicht zugänglich waren. Und ich wollte im Rahmen des BIT-Inklusiv-Tests einfach mal wissen, was für Programme werden an den Rundfunkstationen, wir haben das ja im Rahmen von eines Kompetenzzentrums beim Hessischen Rundfunks gemacht, was für Programme werden an den Rundfunkstationen verwendet und wie barrierefrei sind diese Programme?
Und auf welchen Hypothesen basiert Ihr Forschungsinteresse dabei?
Ist es möglich, einen Hauptberuf in diesem Bereich zu machen und ist die Software, die Hilfstechnologie mittlerweile weit genug, dass man das auch konkurrenzfähig machen kann?
Sie erwähnten gerade den Hessischen Rundfunk. In welchen Rundfunkanstalten haben Sie Ihre Umfrage noch durchgeführt?
Beim Norddeutschen Rundfunk, beim Südwestfunk. Ja, das waren die drei Rundfunkanstalten, eben Norddeutscher Rundfunk in den verschiedenen Senderanstalten und Südwestrundfunk. Da gibt es ja auch verschiedene Senderanstalten und da hatte ich auch verschiedene Umfragepartner, denen habe ich einen Fragenkatalog geschickt und die waren glücklicherweise sehr zuvorkommend und sehr freundlich und haben sehr interessiert diese Umfragen auch beantwortet.
Auf welche Probleme im Umgang mit Audioschnittprogrammen wurden Sie dabei hingewiesen?
Hingewiesen in dem Sinne wurde ich auf kein Problem, weil ich ja im Prinzip derjenige war, der gucken sollte, was für Probleme gibt es denn. Sehende Tontechniker haben in der Regel relativ wenig Erfahrung damit, wie jetzt ein blinder Mensch diese Audioprogramme bedient. Die sind in aller Regel sehr engagiert und sehr hilfsbereit. Also das ist mir wirklich aufgefallen in den Rundfunkanstalten, wo ich selber war und Umfragen gemacht habe und mir auch Arbeitsplätze angeschaut habe, bin ich wirklich durchweg auf sehr zuvorkommende und sehr engagierte, interessierte und vor allem hilfsbereite Kollegen gestoßen aus dem tontechnischen Bereich, die wirklich, was möglich war, wirklich gemacht haben, um mir eben ein optimales Testumfeld zu ermöglichen.
Das klingt, als hätten Sie eine große Unterstützung der Rundfunkanstalten für Ihre Tests bekommen.
Ja, das kann ich wirklich uneingeschränkt sagen. Das Interesse an dem Gebiet war sehr groß. Wie es natürlich hinterher mit Einstellungen, wenn es zur Einstellung dann eben Blinder und Sehbehinderter kommt, aussieht, das steht dann natürlich auf einem anderen Blatt. Das kann ich jetzt natürlich als Techniker auch nicht sagen, aber generell das Interesse und das Feedback, was ich von seitens der Rundfunkanstalten bekommen habe und eben das kollegiale Miteinander, sage ich mal, war wirklich durchweg positiv.
Und welche Softwareprogramme werden im Produktionsalltag in der Regel genutzt?
Es gibt ja beim Rundfunk ganz unterschiedliche Richtungen und Gattungen, in denen produziert wird. Es werden Konzerte mitgeschnitten, jetzt bei klassischen Rundfunkanstalten oder übertragen. Und es werden eben, was weiß ich, in populärmusikalisch orientierteren Rundfunksendern werden Trailer produziert oder Jingles oder sowas. Und da kommen natürlich unterschiedliche Programme zum Einsatz. Die beiden Programme, die mir in den Umfragen und auch eben folglich in meinen Tests am häufigsten begegnet sind und die ich am eingehendsten getestet habe, das war Avid Pro Tools und Magix Sequoia.
Welchen Anforderungen muss diese Audiosoftware denn gerecht werden, damit sie überhaupt barrierefrei zugänglich ist?
Wir haben es gerade im Pro-Audio-Bereich mit zwei Plattformen zu tun, und zwar mit der Apple-Plattform, also macOS 10 und Windows. Beide Plattformen bieten mittlerweile Screenreader-Technologien, auf dem Mac ist das Voice-Over und auf dem PC ist das ja bekanntlich JAWS und NVDA und so die Cobra und wie die ganzen Screenreader heißen. Und grundsätzlich kann man sagen, jeder Screenreader, sowohl auf dem einen als auf dem anderen System, nutzt als Kommunikation, also als Brücke zwischen Bildschirmleser und eben dem Programm, mit dem gearbeitet werden soll, in dem Fall der Audio-Software, sogenannte Software-Schnittstellen. Das sind interne Schnittstellen in der Software, die der Screenreader braucht, um eben die Informationen des Programms zu kriegen, die dann an den Nutzer weitergegeben werden. Auf dem Mac ist das ein bestimmtes Developer-Framework, das nennt sich CoCoA, was eben von Hause aus barrierefrei ist. Und wenn Entwickler andere Frameworks benutzen, dann müssen dann bestimmte Controls und Elemente zugänglich gemacht werden. Auf Windows ist das die MSAA-Schnittstelle, Microsoft Active Accessibility, beziehungsweise UI Automation. Das ist dann die neuere Variante. Ich bin jetzt selbst kein Entwickler, deshalb Entschuldigung an die Hörer, die jetzt vielleicht Softwareentwickler sind, dass es vielleicht jetzt nicht ganz so richtig rüberkommt, aber ich selbst bin kein Programmierer, aber ich denke, es trifft schon den Kern. Und es muss eben gewährleistet sein, dass die Audioprogramme mit diesen Schnittstellen zusammenarbeiten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise eben ihre Informationen, also das, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, an diese Schnittstelle intern weitergegeben wird, damit der Screenreader seinerseits diese Informationen abgreifen und für den blinden, sehbehinderten Nutzer verwertbar machen kann.
Und nach welchen Kriterien der Barrierefreiheit haben Sie die Anwendung überprüft?
Es sollte möglich sein, diese Programme ohne Anpassungen der Screenreader zu bedienen. Das heißt, Barrierefreiheit ist meiner Meinung nach dran gegeben, wenn der Nutzer, der eben geschult wird oder die Programme auch kennt, sich hinsetzen kann, das Programm starten und loslegen kann.
Und welche Gemeinsamkeiten bzw. auch welche Unterschiede konnten Sie bei der Handhabung der geprüften Audioschnittprogramme feststellen?
Gut, da ist es jetzt so, dass der Marktführer, sage ich jetzt mal, Pro Tools auf dem Mac sehr barrierefrei ist. Also da ist wirklich mittlerweile eine große Zugänglichkeit gegeben, wenn man mal so von ein paar Schaltern absieht, die jetzt vielleicht nicht beschriftet sind. Ich kann das gleich auch mal zeigen, an ein paar Beispielen. Dann ist diese Software wirklich barrierefrei. Auf dem Mac betone ich ganz bewusst, denn auf dem PC sieht es leider ganz anders aus. Da startet man die Software, wartet 20 Sekunden oder eben so lange, wie das Programm eben braucht, zu starten. Und dann ist im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aus. Da sieht man gerade noch mal die Titelzeile. Und wenn man sich bemüht, kann man eben mit dem JAWS-Cursor in dem Fall oder mit den Lesefunktionen von NVDA noch die oberste Zeile, so mit Minimieren, Maximieren, Schließen auslesen. Die Menüs selber sind auch zugänglich. Das heißt, ich kann mit Alt in die Menüzeile gehen. Aber ich kann auf dem Bildschirm selber, kann ich im Prinzip überhaupt nichts lesen. Folglich kann ich auch nicht mit Bildschirminhalten interagieren, sprich auf dem Bildschirm, auf der Programmoberfläche irgendwas tun. Also das ist wirklich ein krasser Unterschied von sehr zugänglich bis im Prinzip überhaupt nicht zugänglich.
Und welche Möglichkeiten der individuellen Anpassung bieten denn die einzelnen Anwendungen?
Die Anwendungen selber bieten relativ wenig Möglichkeiten der individuellen Anpassung. Man kann natürlich innerhalb der Anwendungen, das sind aber größtenteils auch Sachen, die ein sehender Nutzer eben auch erstellen kann, kann man natürlich die Oberfläche geringfügig umstellen. Im Falle von Pro Tools kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte im Bearbeitungsfenster eine Liste meiner verfügbaren Spuren angezeigt haben. Das ist natürlich jetzt, finde ich, sehr gut, weil ich dadurch einen guten Überblick habe, wenn ich in einem großen Projekt arbeite, was meinetwegen 30 Spuren hat, habe ich dann eine sogenannte Tabelle. Das könnte ich vielleicht bei der Gelegenheit mal gerade zeigen. Ich habe hier ein Projekt geladen. Das ist in dem Fall ein Demo-Projekt. Und dieses Demo-Projekt beinhaltet eine große Anzahl von Spuren. Wenn ich in die entsprechende Region des Bildschirms gehe, habe ich da eine sogenannte Trackliste. Ich gehe da mal gerade hin.
7, 2, 1, 4, 4, 5,
Da ist die Tracklist. Und jetzt habe ich hier eine Tabelle, mit
Enter.
der ich interagieren kann. Das ist, wie gesagt, ein Apple macOS Betriebssystem.
Schon Boom Book Selected Boom Instrument Track. Spalte 2.
Boom Instrument Track heißt das hier. Und wenn ich jetzt navigiere,
Selected Boom Instrument Track.
so, das ist mein erster Track. Und jetzt kann ich hier aus dieser Ansage schon gleich zwei Informationen rauslesen, nämlich selected, das heißt, die Spur ist ausgewählt, sie ist zur Bearbeitung ausgewählt. Das kann ich abstellen durch eine Tastenkombination.
Drücken.
Jetzt ist sie nicht mehr ausgewählt.
Select Boom Instrument Track.
So,
Sie
jetzt
befinden.
gehe ich in die nächste Spur.
Selected Boom Tube and Instrument Track. Sie
So,
befinden sich
kann jetzt auch
drücken.
die Auswahl abstellen und habe jetzt in dieser Spurliste zum einen meine Tabelle mit allen Spuren, die ich habe, und habe darüber hinaus, das allerdings in einem anderen Bereich des Bildschirms, eben auch die sogenannten Kanalzüge. Kanalzüge sind wie in einem Hardware-Mischpult, diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen auskennen, wissen das, sind die Eigenschaften der jeweiligen Spur. Also ist die Spur gemutet, also stumm geschaltet, ist sie auf Solo geschaltet in einem großen Projekt, wenn man jetzt meinetwegen, keine Ahnung, 30 Instrumente hat. Das sind hier jetzt nicht alles 30 Instrumente, manche Spuren sind auch Effektspuren und ich möchte vielleicht nur ein bestimmtes Instrument hören, kann ich die Spur auf Solo schalten mit einem Shortcut. Und ob ich das gemacht habe, also sprich, in welchem Zustand mein Projekt ist, kann ich alles komplett sehen. Ich kann das mal gerade eben zeigen.
Enter, Temp, Clip, Taste, Text, Temp, Text, Marker, Liebsel, Grün,
Ich bin
Instrument.
hier auf meinem Boom Instrument Track, damit interagiere ich jetzt.
Interakt.
So.
Boom. Spur scharf schalten, Taste.
Spur scharf schalten heißt, die Spur wäre zum Aufnehmen vorbereitet. Ich schalte sie jetzt mal scharf.
Drücken, Spur scharf schalten, Taste. Boom und starte. Spur scharf.
On State heißt, die Spur ist scharf geschaltet. Das kann ich alles sehen.
Drücken.
Und genauso verhält es sich eben mit Solo, Mute und ähnlichen Sachen und genauso auch mit Positionsanzeigen. Ich könnte also jetzt ganz genau sehen, wo ich bin, gehe dazu mal in den entsprechenden Bereich.
Interaxe, Edit, Fan, Map, Tracklist, Decke, Klick, Show, Temp, Aura, Spuren, Spuren, MIDI, Control, Tool, Transport, Grid, Schrägstrich, Counter, Display.
Transcounter Display, damit interagiere ich.
Interaxe, 17, 17, senkrechte Linie 1, senkrechte Linie 0, 0, 0, Pop.
So, das heißt, ich bin,
17,
mein Cursor steht in Takt 17, in dem Fall jetzt. So, das kann ich auch ganz genau sehen und genauso könnte ich auch den Takt wechseln. Gebe jetzt hier, wenn ich meine Tastatur hier bereit habe, drücke jetzt einen bestimmten Shortcut. Sternchen in dem Fall, gebe ein 19, drücke Enter
Start 19 senkrecht.
und bin in Takt 19 und muss mich jetzt also auch nicht im wahrsten Sinne des Wortes blind darauf verlassen, dass das denn auch hoffentlich so ist, wenn das Programm gut drauf ist und mir wohlgesonnen, sondern ich kann wirklich überprüfen, es ist so.
Das war doch schon mal ein sehr anschauliches Beispiel. Das hat ja auch sehr gut geklappt. Vielen Dank. Welche markanten Schwierigkeiten konnten Sie denn im Umgang mit dem Programm feststellen? Haben Sie da auch Beispiele für uns?
Ja, ich drücke jetzt mal einen Shortcut, stehe in Pro Tools und schalte die Spur, in der ich bin, mal auf Solo. Drücke dazu Shift S. Drücke nochmal Shift S. Oder ich schalte die Spur scharf mit Shift R. Nochmal Shift R. Ich höre überhaupt nichts. Da mag man jetzt geteilter Ansicht drüber sein, aber es wäre ja schön, wenn ich mehr Feedback bekäme. Also wenn mir die Sprachausgabe ansagen würde, was ich jetzt beim Drücken eines Shortcuts gerade mache. Bei bestimmten Shortcuts funktioniert das. Wenn ich kopiere oder einfüge, dann kriege ich zu hören, kopiert, eingefügt. Aber es gibt eben, wie wir gerade gesehen haben, auch Shortcuts, wo ich kein Feedback habe und wo ich dann wirklich relativ umständlich Zeit und damit Arbeitszeit rauben, nachgucken muss, hat denn mein Kommando jetzt auch geklappt? Ich kann in der Regel davon ausgehen, dass es klappt, aber wenn ich direktes Feedback bekäme, wäre schöner.
Ist dieses Problem bei beiden Programmen der Fall oder ist das ein Pro Tools-spezifisches Problem?
Nein, das ist bei beiden Programmen der Fall. Es ist sogar bei SigWire ist es noch ein bisschen verschärft, wobei man da fairerweise sagen muss, die PC-Architektur ist ein bisschen eine andere. Wie wir ja gesehen haben, auf dem Mac arbeite ich wirklich ganz stark auf dem Bildschirm. Das heißt, ich gehe mit meinem Cursor an bestimmte Stellen auf dem Bildschirm. Das funktioniert deshalb, weil der Screenreader die Bildschirminformationen nicht vom Grafikkartentreiber bekommt, sondern wirklich über die Schnittstellen des Programms. Und insofern können die Bildschirminformationen auch sich mal an anderen Stellen des Bildschirms befinden und der Screenreader liest sie trotzdem. Beim PC ist es ja eher so, so kennen wir das auch aus Microsoft Word oder eben aus Textverarbeitungsprogrammen. Man arbeitet über die Menüs oder man arbeitet eben ganz viel mit Shortcuts. Man arbeitet wenig, dass man wirklich sich selber auf dem Bildschirm bewegt, irgendwie mit der Maus oder eben mit den Mausfunktionen. Und das hat so ein bisschen zur Folge, dass ich die Shortcuts zwar habe, ich habe auch bei SigWire habe ich im Menü, habe ich ein Spurmenü, wo ich eben sehen kann, ist die Spur auf Solo oder ist die Spur scharf geschaltet oder sowas, aber auch da kriege ich kein Feedback. Wenn ich da in dem Fall Alt-S wäre es da drücke oder Alt-R drücke, kriege ich auch kein Feedback. Und auch das wäre schön. Das wäre technisch möglich, das könnte man über die Schnittstellen einbauen, dass man da dann eben wirklich auch Feedback bekommt. Und das wäre eben eine Sache, die ich mir wünschen würde. Eine andere Sache, es ist leider jetzt im Zuge des neuen Betriebssystems mir noch nicht gelungen, jetzt speziell in SigWire die Aussteuerung auszulesen. Da gibt es zwar auch wieder eine Möglichkeit mit einem Effekt, aber das zumindest ist auch noch schwierig und es gibt gerade in SigWire auch leider einige Effekte, die überhaupt nicht zugänglich sind. Zeige ich auch mal eben. So, und hier habe ich jetzt mein Audioprojekt auch geladen, ist in dem Fall eine Aufnahme der 7. Sinfonie von Antonín Dvořák. Ich drücke mal Shift-Leertaste.
Umschalten.
Also Musik da, es ist eine Spur da. Und schalte jetzt diese Spur mal stumm. Drücke Alt-M.
Alt-M.
Jetzt ist die Spur stumm geschaltet. Jetzt mache ich sie wieder an.
Alt-M. Alt-M.
So, jetzt ist sie wieder stumm.
Alt-M. Umschalten.
Und so weiter. So, und wenn wir jetzt mal vergleichen, ich konnte jetzt in Pro Tools konnte ich an jeden Punkt des Bildschirms gehen, auf dem Mac allerdings, wie gesagt, teilweise ist das Architektur geschuldet und sehen, aha, ist meine Spur überhaupt ausgewählt. Hier habe ich jetzt einen Shortcut gedrückt, den ich natürlich kenne und bin jetzt davon ausgegangen, die Spur ist ausgewählt. In dem Fall ist es nur eine und sie war es dann ja letzten Endes auch. Und wenn es 10 sind, wird es schon ein bisschen unübersichtlicher, weil ich auch, wenn ich jetzt den entsprechenden Shortcut drücke, das ist in dem Fall Alt, Pfeil hoch,
Post 0 Uhr. Post 0 Uhr.
Alt, Pfeil runter, kriege ich irgendwas angesagt. Position, aber nicht. Also schön wäre es, wenn ich jetzt gesagt kriegen würde Spur 2. Und um das zu erwirken, dazu bräuchte man jetzt spezielle Anpassungen, Screenreader-Anpassungen. Natürlich gibt es einen Weg, das rauszufinden. Es gibt einen Dialog, den kann ich mal öffnen. Das mache ich mal eben und wir achten mal genau drauf, was die Sprachausgabe sagt.
Alt-I, Spureinstellungen, Bindestrich, Mixer, Spur 1, Anführungsstrich, Escape.
So, das heißt Spureinstellungen, Mixer, Spur 1. Das heißt, ich weiß, dass meine erste Spur ausgewählt ist. Wenn ich jetzt 10 hätte oder 20, könnte ich eben mit dem Cursor, mit dem Kommando, was ich eben gezeigt habe, durch die Spur navigieren und würde dann eben angesagt kriegen, wenn ich diesen Dialog öffne, Mixer Spur 10. Insofern kann ich mich orientieren. Und ähnlich geht es in vielen anderen Bereichen. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo man Effekte hat, die schwer bis überhaupt nicht zugänglich sind. Da zeige ich auch noch mal kurz was.
Raumsimulator, Punkt, 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 R.
Gehe ich da mal rein.
Eingabe, Menü verlassen, Samen 4 View, Raums.
So, jetzt drücke ich mal, wir kennen es ja aus Windows-Dialogen, wenn wir uns in einem Dialogfeld befinden und drücken Tab, kriegen wir normalerweise die entsprechenden Sachen angesagt, die entsprechenden Controls und auch so, dass sie nachvollziehbar sind. Das heißt, dass ich auf einen Blick nachvollziehen kann, was kann ich mit dem entsprechenden Control machen, was gerade unter meinem Cursor ist.
Tab, Raumsimulator, Bindestrich, Mixer, Spur 1, Anführungsstriche, S, Doppelpunkt 1, Anführungsstriche, eckige Klammer auf 4096, SMPL, eckige Klammer zum Dialogfeld, Datei, Doppelpunkt, Standard, Bindestrich, Impulse, Response, Punkt, Tab, Info, Doppelpunkt, Momo, Swipe, Tab, Impulsantwort, Standard, Bindestrich, Impulse, Response, Punkt, Tab. Tab, imposant, Tab, imposant, Wortladenschalter, Tab, imposant,
okay.
Wort, kleine Zeichen, kleine Tab, imposant, Wort, Größe Zeichen, Schalt, Tab,
imposant. Das wird schon verwirrender, da kriege ich nämlich nur kleiner Zeichen oder größer Zeichen angesagt.
Tab, imposant, Wort, Max, Schalter, Tab, imposant, Wort, Großzeichen, Schalter, Tab, imposant, Wort, Reset, Frei, Tab, imposant, Wort, Prä-Bindestrich, Dele, Doppelpunkt, Eingabefeld, 0, geben Sie Tab, Parameter, ungespeicherte Parameter. Tab, Parameter, Speichern, Schalter,
aktivieren. Das geht wieder, dieses Feld.
Tab, Parameter, Laden, Schalter, Tab, Parameter, Ansicht, DB, Doppelpunkt, Green, Log, 0.000.37, 0.74, 1.10, 1.47, 1.84, 2.21, 2.58, S20-3-6-12, DB, 2, Doppelpunkt, Min, Max, Bindestrich, Pluszeichen, Reset, Freihand, Bindestrich, Kurve, Eingabefeld.
So, ich unterbreche jetzt mal an der Stelle. Wenn ich jetzt eine Tasse Kaffee gehabt hätte, hätte ich die in der Zeit schon halb austrinken können. Genau. So, das ist die eine Sache. Also man kann jetzt natürlich mit diesem Plugin, man kann damit irgendwie umgehen, wenn man weiß, was es macht. Und wenn man eine Braillezahl hat, kann man das machen. Das ist eben aber nun leider nicht sonderlich schön gemacht. Da würde ich mir wünschen, dass das einfach ein bisschen besser implementiert wäre, dass man eben wirklich kurz und knapp und so wie eben das entsprechende Element, was gerade den Fokus hat, beschriftet, ist man das auch wirklich angesagt kriegt. Und ganz finster sieht es im MIDI-Bereich aus. So zum Beispiel in Quantisierungsdialogen, die kann ich aufmachen und habe dann den Dialog offen und drücke Tab und es passiert überhaupt nichts. Das gibt's also auch. Der Fairness halber muss man sagen, es gibt hier architekturbedingte Unterschiede und gerade die Firma Magix hat auch im Zuge der Barrierefreiheit des Programmes sehr gute Arbeit gemacht. Es hat Versionen gegeben, die wesentlich schlechter zugänglich waren und es gibt für Samplitude und Sequoia gibt es ein sogenanntes Visually Impaired Setup. Das muss man einmal laden, wenn man das Programm installiert hat und das bewirkt, dass eben Menüeinträge zugänglicher sind. Das bewirkt, dass eben bestimmte Effekte zugänglicher sind und insofern ist es überhaupt möglich, mit dem Programm zu arbeiten. Als Fernziel würde ich mir wünschen, dass das Programm eben sowohl für Sehende als auch für Blinde, was ja eben der Ansatz von Barrierefreiheit ist, dass Programme und Software für alle zugänglich sein muss, dass es eben wirklich für alle gleichermaßen zugänglich ist und dass kein spezielles Setup Visually Impaired nötig wäre.
Auf Basis Ihrer Testergebnisse, welches der Audioschnittprogramme würden Sie für den Produktionsalltag empfehlen?
Im Moment ganz klare Empfehlung, Avid Pro Tools auf dem Mac.
Haben Sie denn auch ein Programm, was Sie für PC-Nutzer empfehlen können?
Sprechen Sie jetzt von privaten Anwendern oder für professionell?
Sowohl als auch.
Gut, dann müssen wir unterscheiden. Also man kann, wenn man jetzt eine Stelle hat beim Rundfunk und die haben da ein Sigwire-System, dann kann man da sicherlich gut mitarbeiten. Wenn man jetzt privat oder auch für ein kleineres Budget was machen will, dann gibt es das Open-Source-Programm Audacity. Das ist ja auch bei vielen Rundfunkstationen und bei Privatanwendern sehr bekannt. Es ist kostenlos und es ist auch auf dem PC und auf dem Mac jetzt leider in der aktuellen Version nicht. Da hat man ein bisschen was verschlimmbessert, aber das ist auf dem PC momentan sehr zugänglich. Und was sehr schön ist, es gibt eine relativ junge DAW, also Digital Audio Workstation, die heißt Reaper, Cocos Reaper. Das ist von dem Winamp-Entwickler, also demjenigen, der ursprünglich in den 90er Jahren mal Winamp entwickelt hat, geschrieben worden. So ein bisschen auch aus idealistischen Beweggründen, aber mittlerweile ist es im Musikbereich auch sehr bekannt, auch international. Das Gute daran ist, es ist sehr günstig. Mit 60 Euro oder 60 Dollar kostet es in dem Fall und das ist für eine Studio-Software wirklich und für eine professionelle Studio-Software, mit der man im Prinzip alles machen kann, sehr günstig. Und das Tolle, es gibt ein Zugänglichkeits-Plugin, was von einem der beiden NVDA-Entwickler, also des Screenreaders NVDA, entwickelt wird für Windows. Und dank der Bemühungen eben des Softwareherstellers und des Entwicklers des Zugänglichkeits-Plugins ist dieses Programm mittlerweile sehr zugänglich. Man kann aufnehmen, mischen, schneiden, auch mit virtuellen Instrumenten umgehen. Das ist wirklich sehr schön.
Haben Sie noch ein abschließendes Fazit bezogen auf Ihren Test?
Ich würde mir wünschen, dass es einfach noch mehr Programme gibt, noch mehr professionelle Programme für den Audiobereich, die zugänglich werden. So. Eins müssen wir uns vor Augen führen. In keinem anderen mir bekannten Bereich hängt die Qualität einer Arbeit so sehr davon ab wie im Pro-Audio-Bereich, dass der Nutzer, also sprich derjenige, der vorm Computer sitzt, der Produzent, dass der es hört. Und man sagt uns Blinden und Sehbehinderten ja nach, dass wir ein besonders ausgeprägtes, gut ausgeprägtes Gehör haben. Und insofern ist es ja fast paradox, dass wir Programme, deren Gelingen oder deren Gelingen der Arbeit eben von einem guten Gehör abhängt, nicht bedienen können. Und unter Berücksichtigung dessen würde ich mir einfach wünschen, dass noch viel mehr Programme zugänglich und für uns bedienbar werden.
Herr Kuhlmann, vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch.